Jung, erfolgreich, Burnout. Warum ich mich habe taufen lassen? Das ist unser Thema heute in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ein herzliches Willkommen dazu von Gabi Fröhlich. Im vergangenen Jahr sind rund 360.000 Katholiken aus der Kirche ausgetreten. Das war trauriger Rekord. Die Zahl der Taufen und Kircheneintritte von Erwachsenen ist im Vergleich zu diesen Austrittszahlen verschwindend gering. Im Jahr 2020, das ist die letzte Zahl, die ich gefunden habe, waren das etwa 1.500 Erwachsene. Zu diesem kleinen Grüppchen gehört Aline Schreiber. Und Aline hat sich nicht nur taufen lassen, sie ist damit auch in die Öffentlichkeit gegangen, hat ein Buch geschrieben, eine Internetseite gestartet unter dem Titel Aline Schreiber, ich bin getauft.de und ist mehrfach mit ihrer Geschichte in Zeitung und Fernsehen gewesen, sogar in der ARD. Unser Gast in der Lebenshilfe ist heute Aline Schreiber in dieser Sendung Lebenslinien. Herzlich willkommen, Aline.
Ich freue mich riesig, Frau Fröhlich, dass wir das heute gemeinsam machen können.
Aline, kurz zu Ihrem Hintergrund. Sie sind verheiratet, leben in Darmstadt. Sie sind von Beruf Betriebswirtin, aber im Moment Vollzeit beschäftigt als Autorin. Sie haben ein Buch geschrieben über Ihren Weg zur Taufe. Der Titel ist Der Moment, der alles verändert, wie ich bei Gott ein Zuhause fand und mich taufen ließ. Erschienen dieses Jahr im Adeo Verlag. Warum haben Sie das Buch geschrieben?
Ich wollte einfach unbedingt, dass die Taufe wieder eine stärkere Bedeutung bekommt, weil ich das Gefühl hatte, dass für alle dieses Wort Taufe schon so ein bisschen abgehakt ist. Jeder stellt sich schon sowas drunter vor. Und ich wollte das aber wieder so ein bisschen aufwühlen und wollte, dass jeder sich seine eigene Meinung nochmal wirklich bildet, weil ich das Gefühl hatte, dass die Presse so viel vorgibt im Moment und auch so viel Negatives vorgibt. Und ich glaube, dass wir da ein bisschen was dran ändern können, wenn wir uns selber stärker dafür einsetzen, für diese Themen, die uns eben so brennend interessieren. Und dann war es natürlich auch so, dass ich mitten in meiner Taufe steckte. Also dachte ich natürlich, es wäre doch gut, wenn ich darüber was schreibe.
Das Buch war ja nicht der erste Schritt in die Öffentlichkeit. Angefangen hat es sozusagen mit einem Outing, wie man auf Neudeutsch sagt, in der Presse. Also ja. Sie haben da einfach anderen gesagt, hey, ich weiß, es wird sehr negativ über Kirche geschrieben, aber ich habe mich jetzt gerade entschieden, einzutreten und mich taufen zu lassen. Wie kamen Sie dazu, sich an die Presse zu wenden?
Ja, es ging eigentlich so, dass in meiner Heimatgemeinde hier in Darmstadt der Pfarrer ausgetreten ist. Und dann kam sofort, ja, der Pfarrer ist ausgetreten. Da war ein Riesenartikel da in der Presse, in der Tageszeitung, die ich lese. Und da habe ich gedacht, ja, das ist natürlich traurig. Aber da sind ja noch so viele in der Gemeinde, die so viel Gutes machen. Es ist ja jetzt nicht nur dieser Austritt, sondern da steht ja auch noch was dagegen. Da gibt es ja noch Menschen, die der Kirche Sinn geben. Und ich habe einfach gedacht, ich melde mich jetzt einfach mal bei der Presse. Und ich hatte dann auch Glück, dass ich dort einen Redakteur hatte, der gesagt hatte, klar, schreiben wir über die Taufe. Und er hat es dann ja die erste Taufe in der Familie genannt. Und das hat mich so positiv unterstützt, dass er so positiv war, dass er gesagt hat, natürlich machen wir einen Artikel, dass ich unbedingt, das habe ich auch gemacht, in meinem Buch schreiben wollte, schreibt alle eure Geschichte an die örtliche Presse erstmal. Gar nicht erstmal so weit weg, sondern erstmal zur örtlichen Presse gehen. Oder es gibt ja sehr viele verschiedene Blätter in jeder Stadt. Und dort einfach die Geschichte erzählen, die positive Geschichte erzählen und einfach mal diesem Negativen in der Presse was entgegenzusetzen. Und das hat mich da so berührt, dass ich gesagt habe, ich muss das machen. Und es war dann positiv. Mhm. Und dann habe ich weitergemacht.
Das scheint ja erstmal zu überraschen. Man meint ja immer so vielleicht, naja, die Presse, die will sowieso nur die Negativsachen über die Kirche haben. Aber vielleicht ist es, dass wir Katholiken ihnen auch einfach nichts anderes liefern.
Ja, das habe ich auch gedacht. Ich habe da auch so oft mit anderen Gläubigen drüber gesprochen und auch mit jungen Menschen, weil ich mittlerweile natürlich auch schon viele Zuschriften bekommen habe von jungen Menschen, die sich auch haben taufen lassen mit 20, mit 17 oder auch manche mit 63. Ich habe ja auch in meinem Buch 4 Geschichten aufgeschrieben, zu denen ich gereist bin, Menschen, zu denen ich gereist bin, die ja auch sich haben taufen lassen oder eine Meinung zur Taufe hatten. Und da habe ich nur gemerkt, sie reden einfach nicht drüber. Ich kann es irgendwie nirgendwo nachlesen. Und deswegen war mir das Buch so wichtig. Und es gab auch noch einen anderen Punkt. Und zwar, wo ich getauft wurde, habe ich den Pfarrer gefragt, gibt es eigentlich ein Buch über die Erwachsenentaufe? Und der hat, glaube ich, 20 Minuten überlegt und hat dann gesagt, mir fällt eigentlich nichts ein. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt musst du was machen. Jetzt musst du was machen, Aline. Mhm.
Und das haben sie getan. Es ist ja dann so weit gekommen, dass über, also erste Artikel, zweite Artikel, Buch und so weiter. Aber irgendwann in diesem Ganzen hat ja auch die ARD bei Ihnen angeklopft. Da gibt es die Sendung Engel fragt. Und es sollte darum gehen, um die Frage, ist Kirche nicht doch überholt und überflüssig? Und ja. Da haben die offensichtlich jemanden gesucht, der die Sache mal von einer anderen Perspektive aussieht.
Ja, und der Knüller war nämlich, dass ich erst im HR-Fernsehen war und die haben mich angerufen auf meinem Handy, wo ich noch nicht mal wusste, wo die meine Telefonnummer hatten. Und zwei Tage später hat ARD angerufen und hat gesagt, wir wollen sie auch bei uns haben. Und das war alles in einer Woche mit dem Artikel, mit dem Taufartikel. Und da habe ich gesagt, das ist Gott, weil wie soll ich das alleine schaffen? Wie schaffe ich das, dass die auf einmal auf mich... Ja, ich habe auch gerade hier meine Taufkerze angezündet, weil ich es immer noch so bewegend finde, darüber zu sprechen, weil ich in einer Woche damals von der Presse so viel Feedback bekommen habe. Und es war ja auch positiv zu drehen, weil wo ich gedreht habe und das erzählt habe, habe ich ja auch von den Kameraleuten positives Feedback bekommen. Und da habe ich dann den Mut gefasst, was zu tun. Man muss ja jetzt nicht unbedingt ein Buch schreiben, so wie ich, aber man kann sich wirklich einsetzen und es lohnt sich. Und die sind tatsächlich auch dankbar für Menschen, die auch was Positives erzählen. Und man sollte sich den Mut fassen, seine Geschichte aufschreiben und das an die örtliche Presse erstmal schicken.
Also das ist mal die erste Erkenntnis, die wir haben. Wenn man sich wendet, auch an die Öffentlichkeit, die wollen nicht nur die Negativschlagzeilen haben. Die sind auch interessiert an etwas Positives, darüber etwas Positives über Kirche zu hören. Nicht nur so als Quotenstimme, sondern wirklich echt interessiert. Haben Sie da den Eindruck?
Sie waren wirklich sehr interessiert und sie haben sich auch total viel Mühe gegeben mit den Drehs. Also man stellt sich das so vor, als wäre die Presse vielleicht sowas Abgehobenes, aber da sind ja Menschen dahinter. Und das Lustige war auch immer, dass die mir alle ihre Taufgeschichte erzählt haben oder die Taufgeschichte vom Enkel oder die Taufgeschichte von der eigenen Tochter oder wir sind uns unsicher, ob wir uns taufen lassen sollen, nochmal im Erwachsenenalter, ob wir noch eine zweite Taufe wollen. Ist es nicht vielleicht sogar verboten, wenn ich katholisch bin? Wo ich da immer gesagt habe, Quatsch hier, sowas, da müssen wir mal drüber stehen. Ne? Du kannst dich taufen lassen, wenn du möchtest. Wo wir dann einfach miteinander ins Gespräch gekommen sind, wo ich mit vielen ins Gespräch gekommen bin. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe auch mal sowas gemacht, da kam eine Frau bei uns im Gottesdienst und die war neu. Und keiner hat sie angesprochen. Und ich habe gedacht, warum spricht sie denn keiner an? Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, ja, sind Sie hier neu? Und habe mich mit ihr ins Gespräch verwickelt. Und nachher hat sie mir 2 Stunden erzählt, wie enttäuscht sie ist von der Kirche, aber dass sie eigentlich in Gottesdienst kommen will. Aber diese Enttäuschung musste erst mal raus aus ihr. Und so war das auch bei mir. Meine Freude musste auch raus aus mir darüber.
Ja, das mit der Taufe, nochmal Taufe, da sind wir mitten in den dogmatischen Details. Da sieht man auch eben, wie viele Sachen auch einfach erklärungsbedürftig sind, wie man ins Gespräch kommen muss. Da kommen wir vielleicht später noch drauf, wie das bei Ihnen war, Aline, ob Sie da einfach auch eine Offenheit gefunden haben, auf viele Fragen, die Sie hatten und die Sie vielleicht immer noch haben, auch Antworten zu finden. Aber was war denn das Wesentliche, was Sie in der Sendung, zum Beispiel in dieser ARD-Sendung, vermitteln wollten?
Also erstmal habe ich immer gedacht, die Menschen haben Pfarrer, aber ich glaube, sie brauchen gläubige Freunde. Und ich wollte immer, dass jeder, der mich sieht, ob das im Fernsehen ist oder auch mein Buch liest, das Gefühl hat, dass er eine Freundin dazu bekommt. Weil wir sagen das immer einfach so im Gottesdienst, wir sind Brüder, wir sind Schwestern und wir sagen das einfach so. Aber ich hoffe, dass die Menschen, die mich eben hören und sehen, dass sie wissen, da ist eine junge Frau und die ist meine Freundin. Natürlich kann man sich jetzt nicht immer zum Kaffee trinken treffen, aber man kann mir zum Beispiel schreiben. Und mir war das Wichtigste, dass wir anfangen, wieder persönliche Begegnungen miteinander zu haben und uns nicht von der Presse oder auch von unserer eigenen Kirche manchmal mit den Themen so zurückschrecken lassen. Weil wir sind die Gemeinde und wir sind zusammen und wir können was ändern. Und das hat man in meinem Beispiel gesehen. Bei meiner Taufe waren nur 10 Menschen anwesend, weil es gerade Corona war und ich konnte die Gemeinde gar nicht so schnell kennenlernen. Und trotzdem habe ich so ein Feuer entfacht und habe überall darüber gesprochen, auch ein ganzes Jahr über. Ich habe bestimmt mit 300 Menschen einfach nur gesprochen. Und ich glaube schon, dass ich damit was bewegt habe. Ich habe es ja auch gemerkt über das Feedback, was ich bekommen habe. Und ich hoffe einfach, dass die Menschen bei mir nicht so sagen, ach, sie ist eine Autorin, sie will jetzt was vorgeben in dem Buch. Sie will jetzt unbedingt zeigen, was die Taufe ist. Und ich möchte nur eine Entscheidungsgrundlage geben, dass jemand, der mein Buch liest, am Ende sagt, jetzt kann ich mich entscheiden, ob ich die Taufe möchte oder nicht. Und ich wäre froh, wenn die Pfarrer das in der Hand haben, das Buch, und das jemanden überreichen, der sich taufen lassen möchte. Und dass der dann eine Freundin daran sieht. Ja.
Also es geht wieder um nicht so sehr um eine Lehrerin, sondern um eine Freundin, vielleicht auch jemand, der mal was anstößt.
Ja, vielleicht auch. Also ich habe ja, wie gesagt, vielen schon gesagt, versöhnt euch, schreibt Briefe mit eurem Pfarrer oder schreibt an die Presse, aber schreibt, fangt an zu schreiben. So habe ich es bei mir auch gemacht. Ich habe angefangen zu schreiben und irgendwann ist das Buch entstanden. Und da muss erstmal auch viel raus. In meinem Buch habe ich zum Beispiel auch geschrieben, dass der Gottesdienst jetzt nicht fancy ist oder fresh oder sexy. Aber er ist ehrlich. Und die Bibel ist ehrlich für mich. Und man darf nicht so viel manchmal erwarten. Man ist manchmal, ja, man beurteilt das manchmal zu schnell, die Kirche.
Eine kleine Handvoll Kircheneintritte gegen Hunderttausende von Austritten im vergangenen Jahr. Aline Schreiber, Sie schwimmen offensichtlich sehr unbekümmert gegen den Strom. Ist das auch ein wenig Charakter?
Ja, ich denke, das hat sich über die Zeit so aufgebaut, dass ich denke, dass ich immer, auch wenn ich mich hilflos fühle, noch was tun kann. Und ich möchte mich nicht hilflos fühlen. Und ich habe das aber bei manchen erlebt, die ich getroffen habe für die Interviews, die mir erst mal eine Stunde erzählt haben, wie hilflos sie sind mit ihrer Gemeinde oder mit ihrer Kirche oder mit ihrem Glauben. Und ich habe dann gedacht, ich muss es einfach tun. Und dann sehen wir, dass wir nicht hilflos sind. Und hilflos ist man schon nicht, wenn man die kleinste Kerze, so wie ich gerade meine Taufkerze nochmal angezündet habe. Und man hat immer Hoffnung. Und ich wollte zeigen, dass es Hoffnung gibt. Und ich wollte als allerletztes belehrend sein oder sagen, die Leute müssen sich taufen. Das passiert mir manchmal, dass Menschen das Buch lesen und dann sofort anfangen, mir so Gegenargumente entgegenzuschmettern, wo ich immer sage, ich hatte gar nicht vor, mich zu streiten. Oder ich hatte gar nicht vor, jetzt so viel Kritik auszulösen. Aber da ist anscheinend was in dir, was sich auch hilflos fühlt. Und vielleicht musst du es auch anpacken.
Schauen wir mal zurück auf den Weg, den Sie persönlich gegangen sind. Mhm. Sie haben eben erwähnt in dem Zeitungsartikel, der war getitelt, das erste Familienmitglied oder die erste Frau in der Familie, die getauft wurde. Das heißt, von Ihrer Familie her haben Sie da überhaupt nichts großartig mitbekommen?
Nee, gar nicht. Also ich glaube, es liegt daran, dass ich in der DDR geboren bin. Meine Eltern, die hatten Jugendweihe und das kannten die auch nur. Und die sind dann, ja, mit der Wende sind sie dann nach Hannover gegangen. Und da war das natürlich schon öfter so, dass getauft wurde. Aber in meiner Klasse war es eigentlich so, dass nur getauft wurde, weil es dann Geschenke gab. Und da haben meine Eltern damals gesagt, also wir lassen dich jetzt nicht taufen, damit du ein Fahrrad bekommst. Und ja, es war auch von meiner Familie, von meiner Oma oder von den ganzen Seiten her noch nie jemand getauft. Und das war eben doch irgendwie umso besonderer, dass ich dann dahin gefunden habe, ja.
Also in der Kindheit keinen Kontakt zur Kirche. Das heißt, Sie sind auch jetzt nicht großartig oder vielleicht nur so nebenbei mal eine Kirche von innen gesehen?
Also vorher, ich habe es auch im Buch geschrieben, ich war 34 Jahre nicht im Gottesdienst. Ich bin in Gottesdienst meinen allerersten gegangen und es war ja ein katholischer, was auch Zufall war, weil ich einen Pfarrer kennengelernt hatte auf einer Hochzeit, den fand ich super. Und dann habe ich gesagt, okay, da gehe ich mal in seinen Gottesdienst. Das war eigentlich auch so eine Offenheit, die ich schon mitgebracht hatte. Und die braucht man auch. Also es setzt einem jetzt keiner vor. Man muss schon selber tun oder auch ins Gespräch kommen. Auf jeden Fall war ich dann im katholischen Gottesdienst und ich habe gedacht, dass die da ein Workout machen, weil die wirklich aufstehen, hinknien, setzen, immer dasselbe machen. Bis ich verstanden habe, dass sie ja vor Demut auf die Knie gehen und dass sie beten und dass sie Hingabe an ihren Gott zeigen. Aber das habe ich am Anfang alles gar nicht gewusst. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte auch keine Orgel noch nicht gesehen. Ich habe gedacht, die Musik kommt von Spotify. Und mein Mann hat mich nachher total ausgelacht und hat gesagt, es kann doch nicht sein, dass du wirklich die Orgel noch nicht gesehen hast. Und habe ich gesagt, ja, ich war wirklich total da reingekommen und es war mir manches wirklich peinlich, dass ich das gedacht habe.
Ja, da sind wir jetzt schon einen ganzen Schritt schon rein in den ersten Kontakt zur Kirche. Gucken wir nochmal zurück. Mhm. Was hat denn überhaupt bewirkt, dass Sie da so eine Offenheit dann gefunden haben? Das hat ja auch mit einer Krise zu tun.
Ja, also es war erstmal so, ja, dass mein Vater sehr schwer krank war, wo ich 15 war und er war 45.
Man muss dazu wissen, dass Sie bei Ihrem Vater auch aufgewachsen sind.
Genau, ich bin da aufgewachsen, wir haben zusammen gewohnt, wir hatten einen Hund. Und mein Vater war eben auch selbstständig und immer selbst und ständig. Aber das hat eigentlich alles mit uns gut funktioniert. Und ja, und dann kam dieser Krebs und es war natürlich eine schwere Zeit, weil ich auf einmal total viele Aufgaben übernehmen musste, die ich vorher als Teenager eigentlich noch gar nicht wahrgenommen habe. Mich ganz schnell um das große Ganze, um das Haus gekümmert habe. Mein Vater kam auf die Palliativstation ins Hospiz und es waren natürlich ganz, 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 ganz schwere Zeiten. Und danach habe ich halt das erste Mal gemerkt, ja, wie das ist, alleine zu sein und für sich selbst zu sorgen.
Und einige Jahre lang neben der Schule, neben dem Abitur her, sich auch um ihren Vater, um das Haus, um alles gekümmert.
Ja, genau, das waren 5 Jahre. Es war wirklich eine lange Zeit.
Und das ist ja nicht nur die Herausforderung, dass man das tun muss, sondern eben auch noch diese emotionale Herausforderung dazu. Sie haben ja ein sehr intensives Verhältnis zu Ihrem Vater gehabt.
Ja, mein Vater, ich fand das immer, es ist so ein bisschen, er war ja das Licht in meinem Leben. Er hat ja alles vorgegeben. Er hat ja gesagt, wo es lang geht. Und das habe ich dann auf einmal verloren und das war natürlich sehr schwer für mich. Und danach habe ich mich halt in den Beruf gestürzt, in mein Studium. Und ich war auch froh, dass ich da neue Kommilitonen kennengelernt hatte. Aber ich hatte das Gefühl, dass meine innere Welt ganz anders ist als meine äußere Welt. Also die Leute sehen mein Bild, sie sehen was, wenn sie vor mir stehen, aber sie können sich gar nicht vorstellen, wie ich mich fühle von innen heraus. Und damals habe ich das erste Mal mich gefragt, ja, ob es irgendwas Spirituelles vielleicht gibt, ob es auch wirklich diese Auferstehung, ob es da, ja, man fragt sich das jetzt nicht so im Detail, weil man so religiös ist, aber man fragt sich immer, ob es noch was anderes gibt, weil das so schrecklich ist und es muss doch irgendwo Trost geben. Und diesen Trost habe ich immer so gesucht und ich habe es auch im Buch geschrieben, dass ich im Gottesdienst später Trost gefunden habe. Und den habe ich schon so lange gesucht. Und auch einen Ort, wo ich hingehen konnte. Ne?
Das heißt, zuerst waren Sie als junge Frau mit dem Leiden des Vaters konfrontiert, dann mit dem Verlust des Vaters, immer wieder dieses Gefühl, außen ist eine Welt und innen bei mir geht was ganz anderes ab. Und ja, dann haben Sie erst einmal versucht, sich so mit dieser Selbstständigkeit klarzukommen, eben als ganz junge Frau. Wie alt waren Sie, als Ihr Vater starb?
20.
Mit 20 dann im Grunde sich alleine durchzuschlagen. Was war so der erste Reflex? Wie haben Sie versucht, damit umzugehen?
Erstmal wirklich 13 Jahre gar nicht. Ich habe es einfach versucht zu unterdrücken. Ich habe auch darüber nicht gesprochen. Das war auch nicht der richtige Weg. Aber das ist ja auch, wenn Sie 13 Jahre nicht darüber sprechen, da türmt sich so viel in Ihnen auf. Ich habe einfach versucht, einfach nur weiterzumachen. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch war ich von der Taufe so begeistert, weil es mir eben so viel Trost auch gespendet hat und weil es mein Ritual war, neu anzufangen. Ich sage ja immer zu jedem, dass die Taufe, die Erwachsenentaufe, ein Neubeginn ist. Und das meine ich ganz ernst. Und ich brauchte diesen Neubeginn ganz dringend. Ich habe dabei meinen Mann gehabt, der mich wunderbar unterstützt hat. Aber ich brauchte das für mich und ich musste anfangen, loszulassen. Und ich habe erst, wo ich Himmelfahrt verstanden habe, verstanden, was mit meinem Vater passiert ist. Aber vorher wusste ich nicht, was Himmelfahrt bedeutet. Da dachte ich, naja, wir fahren da in einen schönen Freizeitpark und das ist Himmelfahrt. Und jetzt saß ich das erste Mal in der Kirche und habe auf einmal Himmelfahrt verstanden. Und dann habe ich verstanden, dass mein Vater mich nicht verlassen hat, sondern losgelassen hat, damit ich meine eigene Geschichte schreiben kann. Und so hat sich das am Ende für mich in was, naja, nicht was Gutes, aber es hat sich dann gewandelt in etwas Neues.
Vor von dem Weg, dass Sie gemerkt haben, irgendwie da, Sie unterdrücken da etwas, bis hin, dass Sie sich für die Kirche und für die Taufe, für Jesus entschieden haben. Da war es ja noch ein Weg mit verschiedenen Etappen. Sie haben ja auch erst noch mal woanders gesucht, oder?
Ja, also ich war wirklich total in dieser spirituellen Szene drin. Und habe auch Yoga probiert und ich habe auch mal Bücher gelesen, Leute, die mit etwas höherem Kontakt aufnehmen und sich in Trance versetzen. Und habe dann Bücher gelesen, ob es sowas gibt und habe ja immer weiter gesucht. Aber irgendwie bin ich da nie hängen geblieben, weil der Grund auch immer war, dass immer gesagt wurde, na ja, mach Yoga und fahr mit nach Thailand und jeder Kurs ist auch so teuer. Also eine Stunde 20 Euro. Und was machen wir da? Wir sitzen im Kreis, ja, und sind ruhig. Dann habe ich da mal gesagt zu meinem Mann, wir haben doch auch Tempel hier im Ort, wir haben doch diese Kirchen. Warum kann ich nicht mal dahin gehen? Und, ne, und da will keiner so viel Geld von mir dafür. Und ich habe mich auch manchmal so ein bisschen unwohl gefühlt, wenn ich für solche Sachen wie Stille oder Schweigen oder Fasten bezahlen sollte. Weil ich dachte, das muss doch irgendwie dazugehören. Und das waren aber zum Beispiel Punkte und Rituale, die ich im Glauben so sehr gefunden hatte, was mich noch mehr in die Taufe gebracht hat. Dass diese neuen Rituale auf einmal, das Gebet zum Beispiel, auf einmal in meinem Leben war. Ja.
Aber einfach geschenkt in dem Fall, nicht erkauft.
Ja, geschenkt, genau. Ich kann das immer machen, wann ich das will. Ich muss nicht erst auf eine Lehrerin warten, die das mit mir macht. Es ist schön, wenn man Anstöße bekommt. Es ist schön, wenn man das in der Gemeinschaft macht und wenn man im Gottesdienst Menschen ansprechen kann, die das vielleicht mit einem machen oder auch mal für einen beten. Aber grundsätzlich sollte das alles umsonst sein.
Sie haben dann also irgendwann diesen Tempel um die Ecke aufgesucht?
Ja, so habe ich das gemacht.
Einfach in die leere Kirche gegangen?
Ja.
Oder wie war das?
Es war so. Ich bin in den Gottesdienst gegangen und das war so, der erste Bibeltext, den ich gehört habe, war Samuels Ruf. Und das hat mich interessiert, weil bei Samuels Ruf ist es so, dass er dreimal von Gott gerufen ist, aber er denkt nicht, dass es Gott ist. Und da habe ich so gedacht, ist er vielleicht genauso plemplem wie ich vielleicht? Vielleicht hat Gott mich auch schon lange gerufen. Vielleicht hat er mich schon jahrelang gerufen, aber ich habe ihn einfach nicht gehört. Und dann habe ich gedacht, das ist genau mein Spruch. Ich habe zwar noch nicht alles von der Bibel verstanden, aber das hat so gut zu mir gepasst. Und der Pfarrer hat dann gesagt, und wenn du Gott hörst, steh auf und folge ihm. Und da habe ich gesagt, gut, das mache ich. Und dazu muss ich sagen, dass ich da wirklich sehr offen gegenüber eingestellt war, dass ich das wirklich auch gemacht habe. Weil man braucht auch viel Mut dazu, in den Gottesdienst immer wieder und wieder zu kommen. Weil die Gemeinde auch manchmal sehr zurückhaltend ist und nicht so sehr auf einen zugeht. Und man muss sich selber so ein bisschen Eintritt verschaffen dabei. Und dafür braucht man schon ein bisschen so eine Offenheit.
Bei Samuel gab es den Propheten, der ihn darauf aufmerksam gemacht hat, das ist Gottes Stimme, Eli. Bei Ihnen war das dann tatsächlich auch so, dass Sie gute Begegnungen mit einem Priester hatten?
Ja, das habe ich auch. Das habe ich auch einfach in dem Buch geschrieben. Und zwar wie als Vorgespräch zur Taufe. Ich wusste noch gar nicht, dass ich getauft werden will. Aber der Pfarrer hat mit mir einfach jeden Mittwoch um 17 Uhr einen Termin ausgemacht. Und da bin ich dann immer hingegangen und wir haben einfach geredet. Und ich konnte wirklich, ja, ich konnte alle Fragen fragen, die ich fragen wollte. Und ich habe sowas gefragt wie, ja, wer erlöst mich denn? Wer hebt mich denn hoch? Wer rettet mein Leben? Wenn ich nicht mehr weiter weiß, finde ich dann einen Freund? Ist Jesus ein Freund für mich? Und ich habe immer gefragt, ob er auch bei mir bleibt dann. Und finde ich denn diese Liebe von Jesus? Und wie finde ich die? Also ich hatte da wirklich eine ganze große Latte an Fragen. Und ich war froh, dass der Pfarrer sich einfach ja so ganz locker in seiner Alltagskleidung dahingesetzt hat und mit mir gesprochen hat. Und ich würde jedem raten, wenn er das möchte, einen Kontakt zum Pfarrer aufzubauen.
Wie kam es dann von den vielen Fragen zu der bewussten Entscheidung, ja, ich will getauft werden?
Ja, das war auch so, dass ich beim Pfarrer saß und ich habe an dem Tag mir überlegt, ob ich das fragen soll mit der Taufe oder ob ich vielleicht noch zu weit weg bin, ob ich vielleicht noch mehr lernen müsste darüber, weil ich immer gedacht habe, na ja, vielleicht müsste ich die Bibel noch stärker kennen. Ich kann mich ja vielleicht nicht taufen lassen, wenn ich die Bibel noch nicht einmal ganz durchgelesen habe. Also vielleicht bin ich da noch nicht so weit. Und es war aber dann tatsächlich so, dass ich die richtigen Fragen gestellt habe. Und der Pfarrer zu mir gesagt hat, das ist alles schon in dir angelegt. Und auch mit dem Gebet. Ich habe ja einfach von selber aus angefangen, zu beten. Und da hat er auch gesagt, das ist alles schon in dir angelegt. Und da hat er mir Selbstvertrauen gegeben. Und ich habe ihn auch Sachen gefragt, wie kann ich auferstehen oder kann ich die Anforderungen, die die Welt an mich hat, hinter mir lassen? Oder kann ich ein Licht für die Welt werden? Und kann ich denn einen Neubeginn wirklich hinbekommen? Und mein Leben auch ändern. Kann ich zum Beispiel Schriftstellerin sein, auch wenn ich das nicht gelernt habe? Und was ist mit dieser ganzen kommerziellen Welt, mit diesen da, wo ich bezahlen soll für irgendwelche Dinge? Kann ich mich auch davon zurückhalten? Und er hat gesagt, dass ich so gute Fragen stelle, dass ich bereit bin für die Taufe. Ja.
Das heißt, Sie sind dann klassisch in einer Osternacht getauft worden?
Ja, aber es war
Vergangenes Jahr.
gegen Corona, war es montags, Ostermontag, weil da wegen den Masken und wegen den ganzen Abständen Platz gehalten werden musste. Genau.
Das heißt, eine intime Taufe. Was haben Sie für Erinnerungen an diesen Tag?
Also ich denke immer an das Licht. Was ich immer mit der Taufe verbinde, ist, ich gehe von der Dunkelheit ins Licht. Jetzt hatte ich leider nicht das Glück, dass ich an dieser Osternacht getauft wurde und morgens um 6 von der Dunkelheit ins Licht tatsächlich reingeschritten bin. Aber das ist ja, was eigentlich passiert. Normalerweise ist es so, dass man draußen ankommt, es ist 5 Uhr, es ist 6 Uhr und die Gemeinde steht um einen herum und jeder zündet eine Kerze an und alle ziehen dann am bestenfalls noch mit einem hinein. Aber ich muss sagen, dass ich die Taufe mir gesagt habe, dass ich sie sehr bewusst wahrnehmen möchte. Ich möchte sie mit allen Sinnen spüren. Ich möchte, wenn mir der Schal umgelegt wird, dann möchte ich spüren, dass Gottes Liebe um mich gelegt wird. Und ich möchte auch diese Requisiten gerne behalten. Und ich habe auch vorher ein schönes Taufkleid angezogen und ich habe auch eine Fotografin engagiert. Und ich habe vorher bei anderen Taufen so oft gesehen, dass das nicht gemacht wird, dass der Tag nicht so festgehalten wird wie zum Beispiel eine Hochzeit, sondern dass oft Leute drinstehen, einer knipst mit dem Handy was. Und schwupps ist es schon vorbei und man hat die Erinnerung nicht so stark. Und deswegen wollte ich, wie gesagt, das mit allen Sinnen erleben. Und ich weiß auch, dass mein Mann hinter mir stand. Und ich habe wunderschöne Fotos davon gemacht, wie der Schal um mich gelegt wird und wie der Pfarrer, leider mit Maske, aber man sieht das ganz gut im Buch, die Fotos, mir Wasser über den Kopf geschüttet hat. Und er hat mir auch die Hand auf die Schulter gelegt und seine Wärme ist richtig in mich übergesprüht. Und es war für mich ganz emotional. Es gibt auch im Buch ein Bild, wo ich sehr drauf weine, weil es so emotional für mich war, weil ich mich erlöst gefühlt habe und befreit angekommen, kann ich sagen.
Sein ganz bewusstes Erleben dieser Taufe, vielleicht auch ein wenig rausgeschält, das, was so an Symbolik äußerlich manchmal da ist, aber das ganz Wesentliche, das ist dabei gewesen.
Ja, vor allen Dingen
Das,
wusste
woraus
ich,
wirklich ankommt.
genau, und worauf es ja ankam, war dieses Ja. Ich sage Ja zu Gott, wie bei der Hochzeit zu meinem Mann, aber ich sage bewusst heute Ja zu Gott und das kann ich mir immer merken und ich habe immer das Foto angucken und ich habe dieses Datum und es ist ein ganz, 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 ganz festes Ritual in meinem Leben und das wünsche ich eben auch anderen, dass sie das Ritual so richtig in der Tiefe erleben können und dass sie das durch mein Buch vielleicht noch mal so richtig durchschreiten können und das lesen, bevor sie getauft werden, damit sie sich wirklich vorbereiten können. Da ist auch eine Meditation in meinem Buch, wo man wirklich aufschreiben kann, was waren meine alten Gewohnheiten vor der Taufe und was sind meine neuen Gewohnheiten nach der Taufe. Also man kann sich da wirklich vorher noch damit beschäftigen, bevor man dieses Ritual wirklich durchläuft.
Das ist ja ein wunderschönes Ritual, auch wenn man es genau anschaut, auch gerade bei der Erwachsenentaufe noch mal stärker herausgehoben. Früher haben ja die Christen sich auch sehr, sehr lange auf die Taufe vorbereitet. Und dann
Ja.
ist eben dieses Bewusste, ich wende mich dem Licht zu, ich widersage der Dunkelheit. Also immer wieder
Genau.
diese Symbolik von Licht und Dunkelheit und von Entscheidung, wo will ich hingehen.
Genau, haben Sie sehr schön gesagt, Frau Fröhlich.
Natürlich auch eine Anfrage an uns, wie sehr haben wir unseren Tauftag in Erinnerung? Es gibt ja auch immer wieder Rituale der Tauferneuerung, nicht wie bewusst nehmen wir das wahr? Oft dadurch, dass bei uns die Taufe schon bei uns als kleine Kinder eben vollzogen wurde, dann ist das etwas, was so nebenbei mitgelaufen ist, mitgeschwungen ist vielleicht, aber wir haben es nicht ganz so bewusst. Es ist schön, dass Sie, Aline Schreiber, uns da etwas auch erinnern, einfach an das, was da auch an Wesentlichem passiert ist. Vielleicht noch die Frage, Sie waren ja vorher schon eine Zeit lang auf dem Weg mit Jesus, nicht? Eben in der Zeit der Vorbereitung auch.
Ja.
Hat die Taufe denn auch wirklich, wirklich etwas verändert, würden Sie sagen? Da ist seit dem Tag ist wirklich was anders geworden.
Ja, also seit dem Tag ist ja Jesus tatsächlich in meinem Leben. Also für mich ist das der Stichtag. Das war für mich der Moment, der alles verändert, dieser Tauftag. Und es ist auch so, ich habe ja gesagt, dass es total schön ist bei der Taufe, wie das Licht ritualisiert wird. Aber ich habe auch noch 9 andere Botschaften festgemacht. Und die habe ich auch in dem Buch aufgeschrieben. Und die sind eben, man erhebt sich über die Vergangenheit. Man kann die Vergangenheit endlich loslassen und man kann vor Jesus seine Sünden abgeben. Der nächste Punkt ist, ich bin Liebe. Dann, ich bin eins mit der Quelle. Ich bin eins mit der Quelle, habe ich immer wie mit so einem Laptop verglichen. Ja? Ich war vorher da und ich war der Laptop, aber jetzt habe ich endlich Strom dran. Jetzt bin ich endlich versorgt. Ne? Dann, ich bin Frieden. Ich kann Frieden schließen, weil ich merke, dass die Gegensätze auf der Welt mich nicht zerreißen können, weil ich eins mit Gott bin und weil er mich akzeptiert und liebt und ich bin auch von seiner Liebe berührt einfach. Und dann ist auch meine Seele befreit. Wir leben so oft unter Zwängen. Wir können vor manchen Menschen einfach nicht zeigen, wie wir wirklich sind. Und dann verstellen wir uns. Aber vor Gott können wir das zeigen. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Seele befreit wird bei der Taufe. Ja, man ist dann nach der Taufe mit Gott. Man zeigt seinen Glauben öffentlich. Und dann ist es auch so, wenn man seinen Glauben so öffentlich zeigt wie ich, dann kann man auch anderen Menschen Türen öffnen. Wie ich zum Beispiel, dass ich jetzt 4 Menschen hier die Möglichkeit gegeben habe, ihr Interview in das Buch zu schreiben. Und da habe ich gemerkt, Mensch, wenn ich meinen Glauben öffentlich zeige, was durch meine Taufe gekommen ist, weil ich ja auch überall meine Fotos gezeigt habe. Ich glaube, auch durch meine Fotos habe ich auch teilweise meinen Vertrag bekommen, weil ich einfach mein Gesamtpaket schon mitgebracht habe, würde ich auch jedem, der ein Buch schreibt, ja, dem würde ich das auch einfach mitgeben, seine Fotos und alles schon vorzubereiten und dann ist das für den Verlag gleich viel leichter. Ja, man öffnet Türen und man zeigt seinen Glauben öffentlich und dieser eine Tag geht in die Ewigkeit ein und das ist wunderschön.
Aline Schreiber hat es sich zur Aufgabe gemacht, uns die Taufe nochmal im neuen Licht darzustellen. Sie hat ein ganz persönliches Buch darüber geschrieben und sie ist unser Gast hier in der Lebenshilfesendung unter dem Titel Lebenslinien Jung, erfolgreich, Burnout, warum ich mich habe taufen lassen. Wir hören jetzt gleich eine Musik und danach möchte ich mit Aline Schreiber noch ein bisschen weiter sprechen, auch über die Frage, sie hat ja auch wirklich beruflich gut Erfolg gehabt und ist dann aber richtig in den Burnout auch gerutscht. Vielleicht auch die Frage, wie geht's einfach einer Seele, wenn Gott nicht da ist, jetzt eben verglichen mit dem Computer, der nicht an Strom angeschlossen ist. Wie ist das jetzt auch konkret im Leben umgesetzt? Also was hat sich auch verändert für den Alltag, für die Beziehungen und so weiter. Aber ich möchte Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch die Möglichkeit geben, sich in diese Sendung mit einzubringen, auch mit Ihren Fragen. Vielleicht gibt es ja auch jemanden unter Ihnen, der sich als Erwachsener dazu entschieden hat, sich taufen zu lassen und uns das erzählen möchte. Sie können gerne anrufen unter 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Sendung Lebenshilfe, heute mit der Autorin Aline Schreiber, die über ihren Weg zur Taufe ein Buch geschrieben hat und uns über diesen Weg hier erzählt in der Lebenshilfe. 089 517 008 008. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb Leben mit Gott. Es geht um das Thema Taufe. Denn Aline Schreiber hat sich als Erwachsene taufen lassen. Im vergangenen Jahr, als so viele Menschen die katholische Kirche verlassen haben, ist sie eingetreten mit der Taufe. Und sie hat nicht nur das für sich heimlich oder sagen wir mal ganz persönlich getan, was natürlich auch ein Weg ist, sondern sie hat sich entschieden, damit auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Sie hat ihre Taufe öffentlich gemacht in Presseartikeln, hat angerufen bei Verlagen, auch bei Zeitungen, ist vom Fernsehen kontaktiert worden, hat dort ihre Geschichte erzählt und zuletzt auch ein Buch geschrieben, mit dem sie jetzt unterwegs ist mit ihrer persönlichen Geschichte. 089-517-008-008 ist die Nummer, unter der Sie uns erreichen. Ich sehe hier eine erste Anruferin oder Anrufer, sehe leider keinen Namen. Hallo, grüß Gott. Ach, Frau Faust, ist das richtig?
Oder Herr Faust? Ja, hallo, Frau Fröhlich.
Frau Faust, grüße Sie, Frau Faust. Genau. Hallo, schön, dass Sie anrufen. Hallo.
Ja, vielen Dank. Ja, ich wollte kurz anrufen, weil ich gedacht habe, das ist so ein bisschen wie unsere Lebensgeschichte auch war. Was Frau Schreiber erzählt hat, wir haben uns letztes Jahr auch komplett als Familie in der Osternacht taufen lassen und waren eben vorher auch noch nicht der Kirche angehörig, gebunden ein bisschen durch den Kindergarten, auch an die evangelische Kirche, so dass wir dann auch immer mal Weihnachten war für mich halt immer in die Kirche gehen, aber noch nicht halt mit diesem Glauben dahinter. Und ich kann das voll nachvollziehen, was halt Frau Schreiber da erzählt, und bin ganz bewegt, und wäre es bei uns noch nicht so gewesen, ich glaube, dass sie mich auch angesprochen hätte mit dem, was sie jetzt erzählt hat, ja, den Glauben einfach näher zu kommen. Genau.
Für Sie, was war für Sie der auslösende Moment dann? Sie sagten eben über die Kinder irgendwie mit Kirche schon verbunden, aber wie
kam es dazu? Ja, wir haben ganz liebe Freunde, die, unter anderem der Walter Koch, der mit uns befreundet war oder ist, und da eine Freundin halt mit ihm wieder zum Glauben kam und ich das auch mitbekommen habe. Und wie gesagt, zur Kindheitszeit war ich immer irgendwie Weihnachten in der Kirche, aber das war immer so halt das Krippenspielen, gehört irgendwie auch dazu. Und so habe ich das meinem Mann auch nahegebracht. Ja, die Kinder, wie gesagt, durch den Kindergarten halt. Aber so richtig jetzt in Glauben halt reingekommen und dann eben auch in den katholischen sind wir halt eben durch unsere Freunde halt. Und eben da war auch die Einladung, komm doch einfach mal mit den Gottesdiensten. Dann ging es mir auch so, wo ich gedacht habe, auch dieses Knie und dieses Hinstehen, und ich verstehe nicht, was die reden. Und ich weiß auch nicht. Und so ist es dann aber immer mehr gekommen. Und mir war es aber auch so, dass es mir einfach nicht gut ging, wirklich im Leben. Ich vieles ausprobiert habe, um, ja, Ruhe zu finden, sage ich mal so, ja, oder zu finden, was mir hilft. Und irgendwie mir gemerkt habe, da ist ausreichend, ist es nicht. Das ist nicht das, was irgendwie mir hilft. Und und durch den Glauben jetzt wirklich auch, es ist nicht immer einfach, aber es trägt einen wirklich durch die Zeit. Und gerade wenn es halt jetzt auch so schwere Zeiten mal sind. Genau. Und das hat dann einfach vieles aufeinander gegeben. Ich bin dann noch einen Alpha-Kurs gegangen und habe da einfach dann gespürt, ich möchte die Taufe haben, und habe auch immer gedacht, ich muss perfekt sein. Ja. Ich muss irgendwie alles ablegen vorher, alle Sünden ablegen irgendwie. Und habe dann aber begriffen, dass ich nicht perfekt sein muss, dass Gott mich so liebt, wie ich bin. Und er sich freut, wenn wir die Taufe machen. Genau.
Schön, dass Sie angerufen haben, Frau Faust. Vielen Dank dafür, dass Sie uns auch Ihre Geschichte kurz erzählt haben. Aline, möchten Sie noch was dazu sagen?
Und zwar, es steht genau in meinem Buch, Gott möchte nicht, dass wir eine Version 2.0 von uns sind. Und wir sollen auch nicht die Version von uns sein von vor 10 Jahren oder die in 2 Jahren kommt. Und das fand ich gerade eben so toll, weil es steht da drin, wir müssen nicht perfekt sein, wir müssen auch keine Gläubigen sein, die perfekt sind und immer zur Kirche gehen. Und wenn wir uns das selber auch erlauben, dass wir nicht perfekt sein müssen, dass wir nicht immer zur Kirche gehen müssen, dass wir auch Zeit für anderes haben können, dann bleiben wir auch in dem Glauben. Und dann fängt er auch an, uns Spaß zu machen. Und ich finde, das war jetzt ein ganz, ganz toller Anruf und hat mich wirklich von Herzen gefreut, dass Sie sich hier gemeldet haben und das eingebracht haben, weil das nehme ich wieder für mich mit und kann das unter meinem Herzen tragen, dass dieses Interview hier auch auf jeden Fall weiter den Glauben anregt für andere Menschen. Also vielen Dank.
Dankeschön, Frau Faust, für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie und Ihre Familie.
Danke Ihnen auch. Tschüss.
Ade, tschüss. Dann hören wir als nächstes Herrn Wein, der uns aus München anruft. Guten Morgen, Herr Wein.
Guten Morgen, Frau Aline, und guten Morgen, Frau Fröhlich. Entschuldigung, dass ich es du gewählt habe. Bei mir ist die Situation anders. Also ich bin nicht erwachsen getauft worden, sondern ich durfte nur eine kurze Zeit leben und habe dann eine sogenannte Nottaufe bekommen. Und diese Nottaufe, die hat natürlich auch mein Leben verändert. Und ich habe dann Folgendes festgestellt, also die Taufe ist ein Tag, der fest eingemauert sein soll in der Erinnerung des Menschen, der eben einen Taufnamen bekommen hat, der eben im Himmel geschrieben ist. Mir fällt auf, dass viele versuchen leider, ihren Taufnamen zu verkürzen, Irmi, Chrissi, Moni und so weiter, und sie sollten ihren eigenen Namen beibehalten. Und was da wichtig ist, ich habe mir gedacht, der Name, der sollte ja auch eine Bedeutung haben, die unser Leben verändert. Und ich habe zum Beispiel, heiße Peter, und meine Definition heißt, persönlich erzähle täglich Erwählung, Rettung. Das ist für mich eine Option. Und für Sie, Frau Aline, wenn ich das so sagen darf, ganz kurz, nachdem ich das gehört habe, für mich kam da folgende Definition: Anbetung, Liebe, innerlich, neu und ewig. Das ist die Bedeutung, die mir eingefallen ist für Ihren Namen.
Herr Wein, das finde ich wunderschön, dass Sie uns diese Möglichkeit, den Namen nochmal neu, eine neue Bedeutung zu geben, mitgeben. Vielen Dank. Verstehen wir richtig?
Jesus geben als letztes. Jesus heißt der Ja-Sagen, die ewige Seiende, unser Seelenheil.
Dankeschön, Herr Wein. Alles Gute. Sie haben, Sie sagten eben, Sie hatten eine Nottaufe als kleines Kind. Also man hat befürchtet, dass Sie sterben würden, und hat Sie ganz schnell getauft.
Mit der, was gab es damals? Wie heißt die Taufe, wenn die Leute, Mensch, es fällt mir der Name nicht ein.
Wenn man befürchtet, dass der Mensch sterben würde.
Nein.
Ja.
Wenn jemand kurz davor ist, wenn ein Kind geboren wird und so weiter, kann ich auf einem normalen Weg geboren werden. Wie nennt sich das dann?
Achso, Kaiserschnitt, nein.
Genau, ich bin mit Kaiserschnitt auf die Welt gekommen, und dann war es nur so, dann hat man nicht gewusst, überlebt oder überlebt er nicht.
Ja.
Dann war ich im Krankenhaus, und dann habe ich am 2.1.48 habe ich dann die Nottaufe bekommen. Mittlerweile bin ich im 75. Lebensjahr und danke Gott, dass er mir damals die Möglichkeit eröffnet hat, überhaupt leben zu dürfen.
Wunderbar, vielen Dank, Herr Wein. Wir haben tatsächlich auch mal mit einer Mutter von einem kleinen Frühchen gesprochen. Da war auch die Gefahr, dass das Kind sterben würde. Und es ist auch notgetauft worden vom Vater damals. Und tatsächlich ist es dem von da an bergauf gegangen und das Kind hat überlebt. Also man weiß es manchmal nicht, was auch so eine Taufe noch so weiter bewirkt. Ja, vielen Dank, Herr Wein, dass Sie angerufen haben.
Wollte ich noch bringen. Frau Aline, Sie haben gesprochen über Gottesdienst. Also mir liegt am Herzen, dass wir Katholiken vom heiligen Messopfer sprechen, weil wir die heilige Eucharistie feiern. Und das ist ein unveräußerliches Gut, ein Gnadenerweis der Liebe Gottes. Und die sollten wir nicht zur Disposition stellen.
Okay, Gottesdienst ist Ihnen zu allgemein, zu vage?
Nein, weil der Gottesdienst ist, zum Beispiel bei den Evangelischen, die sagen sola scriptura, also das Wort Gottes ist wichtig und so weiter. Und das Abendmahl wird nur als eine gelegentliche Möglichkeit in Betracht gezogen. Wir Katholiken wollen aber, gerade hier bei Radio Horeb und so weiter, dass das heilige Opfer, Messopfer durch die Eucharistie täglich in unser Bewusstsein kommt. Denn Christus will täglich bei uns sein und uns die Möglichkeit geben, dass wir vom Herzen her eine Verbindung für ihn bekommen. Und das erreichen wir, indem wir uns ehrfurchtsvoll dem heiligen Messopfer weihen und die Eucharistie in Liebe und Dankbarkeit empfangen.
Herr Wein, ich danke Ihnen. Auch noch ein weiteres Sakrament haben Sie noch mit eingebracht, die Eucharistie. Danke für Ihren Einwurf. Frau Schreiber, möchten Sie was dazu sagen?
Ja, also erstmal vielen, vielen Dank für den Anruf und für diese emotionale Botschaft auch und auch nochmal für diese Hoffnung. Ja, wenn aus einer Nottaufe nach der Taufe sowas hervorgeht und jemand dann tatsächlich noch so, so, so viele schöne Lebensjahre hat. Ja, und ich würde gerne später mal die Regie fragen. Ich habe ja jetzt für meinen Namen hier auch einen Text bekommen, der mit Anbetung beginnt. Den konnte ich mir aber nicht ganz aufschreiben. Aber das können wir bestimmt nochmal nachholen.
Und genau, ich kann vielleicht, Herr Wein, vielleicht können Sie es gerade nochmal kurz sagen.
Okay. Sie sind noch da. Aline hab ich so definiert: Anbetung.
Ja.
Liebe.
Liebe.
Innerlich.
Innerlich.
Neu.
Neu.
Ewig.
Ewig. Vielen Dank, ich habe es mir aufgeschrieben.
Gut, danke schön, Herr Wein. Und wir nehmen als Anregung mit, unseren Namen nochmal neu anzuschauen, unseren Taufnamen und vielleicht auch nochmal nachzuschlagen, wer es nicht weiß, wann bin ich eigentlich getauft worden. Und ja, vielen Dank. Dann begrüße ich als nächstes Frau Nolzner aus Sachsenheim in Württemberg. Hallo?
Ja.
Ja, Frau Nolzner, wir hören Sie.
Viele Wege führen zu Gott. Und so sehe ich das. Und es ist nicht das Entscheidende, ob man als Erwachsener getauft wird, bewusst, oder ob man als Kind und als Nottaufe, in meinem Fall war es auch so eine Art Nottaufe, sagen wir so. Mhm. Und ich war die Erstgeborene, halbe Stunde später war meine Zwillingsschwester geboren und wir waren beide untergewichtig. Es war im Krieg, da standen die Russen vor der Tür, war die Front da bei uns im Banat. Und wir sind am 11. September 1944 geboren. Rumänien hat ja 23. August 1944 umgeschlagen. Und bis die Front zu uns kam, war der 11. September. Und meine Mutter, die Nazis wollten uns evakuieren und wir müssten das Haus verlassen. Und wenn wir nicht freiwillig flüchten, würden sie uns rausschießen. Und meine Mutter hatte wegen einer Rhesusunverträglichkeit, da ist sie erkrankt und war erblindet vorübergehend und hatte eine schwere Geburt mit uns beiden, weil wir ja Zwillinge waren und ich war die Erste und war noch eine Steißgeburt. Und wir waren beide untergewichtig. Und sie hat gesagt, sie geht nicht raus, auch wenn sie uns rausschießen. Sie haben dann gesagt, wir bekommen ein Auto von der Ortsgruppenleiter kam und wir kriegen ein Auto zur Verfügung gestellt und die würden uns über die jugoslawische Grenze bringen. Und mein Großvater, der wollte auch nicht flüchten. Unser Traktor war schon beladen und bepackt. Unser Großvater hat gesagt zur Großmutter, das können wir nicht machen. Die fahren uns bis über die jugoslawische
Grenze. Frau Neuzner, das sind... Frau Nolzner, vielleicht ganz kurz, wir hören, das sind wirklich dramatische Umstände gewesen, unter denen Ihre Geburt stattgefunden hat und die
war auch Ihrer Taufe. Auch so eine Art Nottaufe. Am 11. sind wir geboren und am 13. September, am Fatima-Tag, sind wir dann getauft worden.
Das heißt, dass für Sie Ihre Aussage ist eben, es ist, ob man es bewusst erlebt oder nicht, dass jeder hat seine Geschichte.
Es war ein Glücksfall wichtig. In meinem Fall. Und meine Schwester ist auch auf Abwägen gekommen und mit Freimaurern und alles. Und das ist eine schlimme Geschichte. Aber in meinem Fall, und ich wurde getauft in einer Marienkirche. Unser Kirchenfest war immer der 15. August, Maria Himmelfahrt. Und ich bin auf den Namen Gerlinde Josephine getauft. Also der heilige Josef ist auch mein Namenspatron. Und er ist auch der Schutzpatron der Kirche und auch der Sterbenden. Und ich wollte nur so viel sagen. Das Wichtigste ist, dass ich habe nicht Gott gesucht. Es kann viele Menschen suchen Gott und finden auf Umwegen erst zu ihm und kamen erst die Möglichkeit, als Erwachsene getauft werden. Aber mir ist klar geworden, dass ich nicht Gott gesucht habe, sondern Gott hat mich ausgesucht, schon vorher. Und was meine Berufung ist. Und ich meine Urgroßmutter, mich haben sie als Kind abgelehnt. Und ich habe nur dank meiner Urgroßmutter, die sehr eine große Marienverehrerin war, überlebt, und sie hat gesagt, man verstößt ein Kind nicht, und hat sich meiner angenommen. Und die ersten 6 Jahre saß ich immer auf ihrem Schoß dann und habe den Angelus, hat sie jeden Abend gebetet, und ich wusste, als sie gestorben ist, da war ich erst 6 Jahre alt, dass ich jetzt niemanden mehr habe, der mir die Liebe schenkt und mich annimmt, so wie ich bin. Und für mich da ist, aber ich wusste, dass ich mich auf die Gottesmutter verlassen kann.
Und ja, schön, dass Sie diesen Weg
zu Jesus geführt, und Jesus hat mich zum Vater und zum Heiligen Geist geführt, was ich bei der Frau Aline Schreiber da zwei Dinge fand, die ich nicht so bejahen kann. Was sie sagt, sie war hilflos in ihrer Gemeinde oder mit ihrer Kirche. Und da wollte ich auch noch ein zweites Sakrament auf die Firmung kommen. Und wir sind niemals hilflos in unserer Gemeinde.
Ja, ich glaube, ich habe Sie da anders verstanden, Frau Nolzner, als Sie offensichtlich. Vielleicht, Aline, möchten Sie etwas dazu sagen? Es ging ja darum, dass Sie eben festgestellt haben, dass Sie dann nicht hilflos und allein sind, wenn ich das richtig verstanden hatte.
Ja, so habe ich das auch gemeint. Also wir lernen natürlich durch die Taufe Christen rund um die ganze Welt kennen, und wir sind dann gehören zu einer Gemeinschaft. So habe ich das auch gemeint. Und in dem Gottesdienst und in der Gemeinde fühlt man sich besser als alleine. Mhm. So habe ich das versucht zu sagen.
Dass man nicht alleine, sondern eben in Gemeinschaft aufgehoben ist. Macht der Herr ja auch im Grunde mit Petrus, als er aus dem Wasser steigt, nicht. Der setzt ihn dann erstmal wieder ins Boot zurück zu allen anderen, nachdem er erstmal alleine, weil manchmal man riskiert ja auch, dass man alleine vielleicht versinkt, und dann ist die Gemeinschaft die Hilfe, die uns dann auch weiterträgt, auch in Zeiten, die schwierig sein können. Vielen Dank, Frau Nolzner, dass Sie uns Ihre ja auch sehr bewegte Geschichte erzählt haben. Und dann begrüße ich eine Hörerin, die sich gemeldet hat, ohne ihren Namen zu nennen, aus Bayern. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich wollte nur mal sagen, dass ich manchmal das Gefühl habe, also jetzt hat es weniger mit der Taufe zu tun, als vielmehr man betet, man ist gläubig, und ich habe dann das Gefühl, es kommt nichts an oder es kommt nur in Brocken was an. Ja, ich weiß nicht, ob Sie dazu was sagen können.
Also zum Gebet die Frage, wie ist das? Genau. Ja, das Gebet ist ja nicht immer gleich, Aline, gleich lebendig, oder manche beschreiben also es auch Gebet mal als sehr trocken.
Ja, also beim Gebet kann ich nur sagen, dass es mir geholfen hat, das Gebet aufzuschreiben. Also das mache ich eigentlich wirklich fast täglich. Ich habe so einen kleinen Blog, der nur für das Gebet da ist. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn ich nicht aufschreiben würde, dass ich die Hälfte vergessen würde, was eigentlich tatsächlich vom Gebet zu mir zurückgekommen ist. Wir dürfen nie vergessen, das Gebet ist ein Dialog mit Gott. Wir sollen diesen Monolog, den wir im Kopf haben, den sollen wir loswerden. Wir sollen das loslassen, die Gedanken. Und es ist dann ganz, ganz gut, wenn man anfängt aufzuschreiben. Und vielleicht ist das auch für Sie ein Tipp. Vielleicht hilft Ihnen das wie mir auch so wunderbar.
Okay. Vielen Dank.
Ja, gerne. Dankeschön. Unserer Hörerin alles Gute. Viel Segen auch für Ihren Weg des Gebetes. Dann geht es weiter mit Frau Dobmeier aus Oberammergau. Frau Dobmeier, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich habe eine Erfahrung gemacht, als ich jung war, war ich in einem Kinderheim und habe wirklich arme Kinder gehabt. Und es war Weihnachtszeit, es war Adventszeit. Wir haben eines Tages ein Findelkind vor der Haustüre liegen, und es war frisch geboren, und ein Hund, also eine Frau ging mit dem Hund spazieren. Und es war am Gasteig in der Nikolauskirche. Der Hund lief in die Kirche rein, weil die Tür offen war, und hat das Baby gefunden unterm Altar. Also es hatte noch Windeln dran, fest eingepackt, es war ja kalt. Wir haben das Kind zu uns genommen, und es kam Weihnachten, und wir haben dieses Kind in die Krippe gelegt als lebendiges Jesuskind. Aber das Kind muss ja getauft werden. Ich habe gesagt, ja, wie taufen wir das Kind? Es ist ein Junge. Es ist so wichtig gewesen, bevor überhaupt Weihnachten gekommen ist, dass wir das Kind taufen lassen. Und das haben wir auch gemacht, kam der Hausgeistliche und dann hab ich zu ihm gesagt, das Kind wurde in der Nikolauskirche am Gasteig gefunden und dieses Kind wird Nikolaus Gasteiger heißen. Und so haben wir es taufen lassen. Und dieses, ja, ich weiß nicht, ob dieser Mann noch lebt, es ist sehr, sehr lange her, lebt mit dem Namen Nikolaus Gasteiger. Durch die heilige Taufe ist er ein Nikolaus geworden. Das war jetzt noch mein Beitrag.
Ja, vielen Dank, Frau Dobmeier, eine schöne Geschichte zur Taufe auch noch mal ganz
aus. Aber die Taufe ist so wichtig, weil wir Kinder Gottes sind und von der Erbsünde befreit werden. Ist das richtig?
Ihnen war es dann auch wichtig, dass Sie, dass dieses Kind einfach auch getauft wurde schon als Kind. Das war Ihnen damals ganz wichtig.
Ja. Und ich hoffe, dass alle Kinder das große Glück haben und getauft werden dürfen und danach können. Gell? Auf Wiederhören.
Wiederhören, Frau Bobmeier. Alles Gute Ihnen.
Danke.
Alles Gute Ihnen. Von Herzen Gottes Segen. Aline, noch irgendetwas dazu anzumerken?
Ja, eine sehr, sehr bewegende Geschichte. Einfach vielen Dank dafür.
Aline, ich möchte noch mal kurz, bevor es mit den nächsten Hörern weitergeht, ich sehe schon, dass schon wieder jemand durchklingelt, aber noch nicht ganz da ist. Sie haben ja richtig auch einen waschechten Burnout gehabt irgendwann mal, bevor Sie sich haben taufen lassen. Das war ja auch ein bisschen eines der Elemente auf dem Weg hin zu Ihrer Taufe oder zu überhaupt sich auf den Weg, auf die Suche nach Gott zu machen, von Gott gefunden zu werden dann. Ist es so gewesen, dass eben dieses Unterdrücken dieser Lebensfragen, dieser wesentlichen Lebensfragen, was hat das Ganze eigentlich für einen Sinn? Mein Vater ist gestorben, wo ist der eigentlich? Welchen Sinn hat das Ganze hier überhaupt, auch wenn das Leid hineinkommt, wenn ich alleine bin, wer ist dann noch bei mir? Das sind ja ganz wesentliche Fragen. Das heißt, die Tatsache, dass Sie das so lange unterdrückt haben, hat das irgendwann dann doch mal sein Tribut gefordert?
Ja, das auf jeden Fall. Aber es muss auch sagen, es war auch was Weltliches. Es war der Leistungsdruck. Also ich stand da ja kurz vor dem Masterstudium. Ich dachte, ich war 30, ich muss das unbedingt machen. Und wenn ich das nicht mache, bin ich nichts wert. Und heute weiß ich, dass ich der Liebe wert bin, einfach nur, weil ich da bin. Aber damals habe ich gedacht, ich bin erst der Liebe wert, wenn ich Titel habe. Also ich hatte schon so viele Zeugnisse und Ordner voll mit Dingen, die ich gemacht habe und Urkunden noch und nöcher und noch und nöcher und habe aber mich trotzdem noch nicht wertvoll gefühlt. Und heute weiß ich eben, dass ich Gottes Liebe wert bin, einfach nur, weil ich da bin. Und das ist auch so ein Satz, den ich mir immer sage. Ich weiß nicht, ob das den Hörern auch hilft, aber sich das zu sagen, ich bin der Liebe wert, einfach nur, weil ich da bin. Das ist einfach was ich mir immer wieder sage. Und vielleicht hilft das ja auch den Zuhörern.
Wie ist das denn, Ihr Weg auch? Auf Ihrem Weg haben Sie ja irgendwann auch geheiratet. Das war noch vor der Taufe. Hat diese Tatsache, sich für einen Menschen zu entscheiden, wirklich auch Ja zu einer Liebe, zu einer Begegnung, zu einem bestimmten Menschen zu sagen, auch sich selbst bejaht zu fühlen, war das auch ein Element auf Ihrem Weg?
Ja, ein sehr positives. Und ich muss wirklich sagen, mein Mann hat mich auch während dem Buch die ganze Zeit unterstützt, dass ich meine Botschaft weiterbringen kann. Und ich glaube, dass wenn er nicht gewesen wäre, dann wäre das Buch auch nicht so schnell erschienen. Weil zwischen meiner Taufe und dem Buchstart lagen ja nur ein paar Monate. Und ich hatte ja dann Glück, dass ich diesen wundervollen Adeo-Verlag eben bekommen habe, die gesagt haben, die Botschaft ist aber aktuell, die ich habe. Und die muss raus. Und die Menschen müssen sich wieder taufen lassen. Sie können nicht einfach nur sich auf eine Meinung in der Presse verlassen. Ja, und so muss ich sagen, hat mir meine Hochzeit ja so einen Boost gegeben. Ne? Also auf jeden Fall, eine Ehe ist wie so ein Schutzraum. Und ja, das ist wahrscheinlich, da könnte man wahrscheinlich noch ein Buch drüber schreiben. Ne?
Ihr Mann, wobei man muss dazu sagen, Ihr Mann unterstützt Sie, ohne selber in allem auch Ihren Weg zu gehen.
Ja, also er ist ein sehr, sehr guter Christ, er ist sehr hilfsbereit, aber er geht nicht so gerne in Gottesdienst. Und ich habe immer gesagt, ich lasse ihn das genauso machen, wie er das möchte, weil ich möchte das auch so machen, wie ich das möchte. Und ich hätte vor 5 Jahren, wenn mich einer hätte mitschleppen wollen in den Gottesdienst, ohne dass ich verstanden hätte, warum vielleicht, dann hätte ich das vielleicht selber auch nicht gewollt. Und deswegen lassen wir das alles so kommen.
Eine letzte Hörerin haben wir noch hier in der Sendung. Frau Roming ruft uns vom Bodensee aus an. Grüß Sie Gott, Frau Roming.
Ja, hallo zusammen. Hallo Frau Schreiber. Ich wollte mich einfach bedanken, weil ich finde, es ist so ein tolles Zeugnis von Ihnen, so lebendig, wie Sie alles erzählen und was da draus geworden ist. Ich bewundere Ihren Mut, was Sie alles lostretet. Habe im Internet Ihre tolle, kreative Idee gesehen, wie man sein Glaube vertiefen kann mit Puzzle und Blöcken und alles Mögliche. Also ganz toll. Ich glaube, unsere Kirche braucht genau Leute, die so brennend wie Sie und so kreativ sind und mit voller Kraft vorausgeht. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für Ihren Weg.
Vielen Dank, vielen Dank.
Dankeschön, Frau Roming, dass Sie angerufen haben. Ich denke, das leitet schon schön die Schlussrunde rein ein. Aline, also Sie haben ja auch das Buch, das haben Sie mehrfach erwähnt, aber Sie haben auch eine Internetseite gestartet. Da geht es auch darum, in Austausch zu kommen, richtig?
Ja, also wir sollten versuchen, miteinander in Austausch zu kommen. Man kann mir jederzeit gerne eine E-Mail schreiben, eben mit seiner Geschichte. Hier im Radio ist ja manchmal nicht genug Platz für die ganze Geschichte, aber ich lese die gerne durch und es wäre schön, wenn die Hörer das an eine E-Mail-Adresse schicken und die ist info@aline-schreiber-ich-bin-getauft.de und unter der E-Mail-Adresse können Sie mich erreichen und wir können gerne E-Mails oder Briefe hin und her schreiben und die Taufgeschichten möchte ich gerne alle hören.
Gut, das heißt, wenn Sie da Kontakt aufnehmen möchten, können Sie sich zum Beispiel beim Hörerservice melden. Die können da weiterhelfen. Genau. Die haben auch die Kontaktdaten vorliegen. Das ist die Nummer unseres Hörerservices, ist die 08328921110. Also noch einmal die Nummer vom Radio Horeb Hörerservice 08328921110. Wer im Internet unterwegs ist, kann auch einfach über die Internetseite gehen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel die Internetseite horeb.org aufmachen und dann auf das Bild zur Sendung gehen oder auf den Link zur Sendung gehen, der ist ganz vorne angegeben als Sendung von heute, Lebenshilfe. Da kommen Sie dann weiter auch auf die Links zu der Seite von Aline Schreiber. Aline, Sie haben gesagt, Sie wollten, wenn Sie in die Öffentlichkeit gegangen sind, die Menschen motivieren, einfach doch nochmal zu schauen. Ihr müsst einfach wissen, was ist die Taufe eigentlich? Wenn man gar nicht weiß, was das ist, dann entscheidet man sich natürlich auch nicht dafür. Vielleicht auch eine Erinnerung an alle Getauften, was sie da eigentlich für einen Schatz haben, den manche gar nicht mehr so richtig präsent haben. Aber was ist denn Ihre Botschaft an die Kirche, auch an die Kirchengemeinden? Sie sind ja dann auch als Neuankömmling da gelandet, haben Glück gehabt, sind offensichtlich auf einen offenen Pfarrer gestoßen, auch auf eine Gemeinde, die sie aufgenommen hat. Aber was ist Ihre Kernbotschaft an die Gemeinden? Wie können Gemeinden sich auch verhalten? Wie kann die Kirche sich verhalten, damit Menschen wie Sie, die eben nicht in Kirche sozialisiert aufgewachsen sind, überhaupt mit Kirche in Kontakt kommen?
Ja, ich habe das auch so ein bisschen im Buch geschrieben. Und zwar würde ich mir wünschen, dass man einfach, wenn man im Gottesdienst sitzt, mal die Hand heben kann und sagen kann, ich verstehe jetzt eigentlich gerade nicht, worum es geht. Oder ich finde, das Thema ist heute unpassend. Oder. Also ich würde diesen Austausch auch im Gottesdienst mehr fördern. Natürlich sagt mir jedes Mal der Pfarrer, dass man die Liturgie nicht ändern kann. Das ist natürlich klar. Aber man kann neue Menschen ansprechen und man kann untereinander offener werden. Und dann kann man manchmal so ganz kleine Mini-Probleme lösen in der Gemeinde, wo noch jemand fehlt oder wo noch was gemacht werden soll. Und aus meiner Sicht müsste man da mal ein bisschen lockerer rangehen. Und wie gesagt, wenn man einfach mal die Hand heben könnte und dürfte mal was fragen zwischendurch. Ich denke, jeder hat noch Fragen. Und klar kennt man irgendwann den Ablauf im Gottesdienst. Aber die Fragen müssen gestellt werden. Und so hat es ja jetzt hier in diesem Radiogespräch auch funktioniert. Nur durch den Austausch. Wir haben ein Interview vorgegeben und dann wurden Fragen gestellt. Und diese Fragen werden meistens im Gottesdienst nicht gestellt, sondern die Predigt wird gehalten und nachher gibt es keine Fragerunde. Und das finde ich einfach schön, wenn man da ein bisschen lockerer wird.
Also wir nehmen den Impuls auf, insofern wie das jetzt ganz genau in der Gemeinde umgesetzt werden kann, ob das im Rahmen einer Eucharistiefeier Platz hat oder an anderer Stelle. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass Menschen, die Fragen haben, diese Fragen auch loswerden können, dass man einfach offener ist, mehr in Austausch geht, dass das alles nicht so eine Insider-Veranstaltung ist. Sie haben ja auch ganz nett beschrieben in Ihren Berichten, dass Sie zum Beispiel irgendwann mal ging es um das Wort Tabernakel. Vielleicht erzählen Sie das noch kurz, um zu wissen, dass dann verstehen wir vielleicht auch, was das für eine Insider der Sprache ist, die wir manchmal da pflegen, ohne uns bewusst zu sein.
Sie wollen wieder, dass mir was peinlich ist, Frau Fröhlich. Aber das ist leider so gewesen, dass ich ungefähr am vierten Gottesdienst stand eine Frau draußen vor der Kirche und hat gesagt, Frau Schreiber, möchten Sie nicht zur Josef-Andacht mitkommen? Da habe ich gesagt, ja, aber das möchte ich total gerne. Wo ist die denn? Ja, am Tabernakel. Und ich habe gesagt, komme ich da mit dem Navi eigentlich hin? Oder wo muss ich mir das aufschreiben? Und dann hat sie natürlich erst mal nicht angeguckt, das ist Frau Schreiber, aber Tabernakel ist doch kein Ort. Da habe ich gesagt, Entschuldigung, ich wusste es nicht. Und hat gesagt, es ist doch das goldene Schränkchen da drin. Ja, so war es leider. Mhm. Das ist aus dem echten Leben gegriffen von jemandem, der leider.
Ich fand das sehr schön, genau. Ja. Genau. Schön, um zu verstehen, einfach, manchmal reden wir einfach so, ja, dass man den anderen nicht ausschließt, sondern wirklich diejenigen, die neu sind, ernst nimmt. Dafür fand ich die Geschichte noch schön. Vielen Dank, Frau Aline Schreiber, dass Sie uns von Ihrer persönlichen Geschichte erzählt haben. Die Sendung können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich gerne weiterempfehlen. Sie können auf die Mediathek von Radio Horeb und der Rubrik Lebenslinien verweisen. Da wird die Sendung dann auch in Kürze erscheinen. Gerne weiterempfehlen. Morgen in der Lebenshilfe gibt es, wie am Samstag, meistens üblich eine Wiederholung. Es geht zum Welttag der Suizidprävention um das Thema. Es hat doch eh alles keinen Sinn mehr. Einziger Ausweg Suizid? Fragezeichen ist natürlich eine rhetorische Frage. Bernhard Berchtenbreiter, er ist Leiter der katholischen Telefonseelsorge in Bad Reichenhall. Der hat uns diese Sendung mit uns bestritten und die können Sie morgen dann hören. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Gabi Fröhlich. Und ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen gesegneten Tag. Schön, dass Sie hier mit dabei waren.
Schön, vielen Dank.